Heute ging es in der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin nicht um weitere Einschränkungen, sondern um die Lockerung der Impfreihenfolge und um die Frage, ob und wann Geimpfte Teile ihrer Rechte zurückerhalten sollen. All dies vor dem Hintergrund der Corona-Notbremse, die seit dem Wochenende fast ganz Deutschland in die Ausgangssperre und den verstärkten Lockdown schickt. Unser Thema heute: zwischen Gesundheitsschutz und Freiheitsrechten. Streit um die Corona-Notbremse. Und das sind meine Gäste. Ich begrüße Saskia Esken, die Parteivorsitzende der SPD.
Guten Abend, ich freue mich sehr.
Und Linda Teuteberg von der FDP, Bundestagsabgeordnete, Landesvorsitzende in Brandenburg und ehemalige Generalsekretärin. Herzlich willkommen an Sie beiden.
Guten Abend.
Ja, zunächst das Wichtigste, was heute beschlossen wurde. Die Ministerpräsidentenkonferenz hat entschieden, spätestens im Juni soll die Impfpriorisierung aufgegeben werden. Das heißt, dann können sich auch Junge, die gesund sind, um einen Impftermin bemühen. Und die Kanzlerin hat das so begründet.
Wir haben in vielen Bundesländern jetzt bereits die Prioritätengruppen 1 und 2 geimpft und die Prioritätengruppe 3 ist geöffnet. Und im Großen und Ganzen gehen wir davon aus, dass in der Prioritätengruppe 3 die Erstimpfungen im Laufe des Monats Mai stattfinden können, sodass wir dann spätestens, je nachdem wie viele Impfdosen wir bekommen, ab Juni, aber ich sage nochmal, spätestens die Priorisierungen aufgeben können. Das heißt nicht, dass dann jeder sofort geimpft werden kann, aber dann kann sich jeder um einen Impftermin bemühen und die werden dann nach Maßgabe der Versorgung auch gegeben.
Ja, soweit die Kanzlerin. Frau Teuteberg, ist es denn richtig, dass man damit bis in den Juni wartet? Markus Söder hätte das Ganze gerne schon im Mai geöffnet.
Ach, so schnell wie möglich ist das sinnvoll. Wir müssen zwei Dinge verbinden. Nämlich einerseits, und das macht jetzt Fortschritte, dass wir erstmal die besonders gefährdeten Gruppen so gut wie möglich, so weit wie möglich durchimpfen. Wir haben übrigens als Freie Demokraten, anders als die Bundesregierung, auch gefordert. Viele Experten haben das auch für notwendig gehalten, dass man diese Priorisierung gesetzlich regelt. Gerade weil, wenn man etwas, ein knappes Gut wie den Impfstoff am Anfang nicht allen gleich zur Verfügung stellen kann und die Grundrechtsfolgen so tiefgreifend sind, man das eigentlich per Gesetz regeln muss. Und je mehr Fortschritt wir aber machen, dass es vorangeht mit dem Impfen und dass sich eher die Frage stellt, ob eigentlich die Dosen, die zur Verfügung stellen, auch zeitgerecht jetzt verimpft werden, umso mehr sollte es auch freigegeben werden, damit die Menschen, die jetzt impfwillig sind und sich um einen Termin bemühen, auch die zur Verfügung stehenden Impfstoff bekommen. Also wir müssen beides verbinden. Die richtige Priorisierung, die aber zunehmend an Bedeutung verliert, je mehr wir die älteren gefährdeten Menschen bereits durchgeimpft haben, mit dem Pragmatismus jetzt schnell zu verimpfen und dafür auch alles zu nutzen. Die Hausärzte, die Betriebsärzte, jede Impfung hilft.
Ein Argument, Frau Esken, lautet ja, je starrer man da an einer Reihenfolge festhält, umso langsamer, umso schleppender verläuft der Impfprozess.
Also im Moment geht es tatsächlich noch darum, wie Frau Teuteberg ja auch richtig sagt, die besonders Gefährdeten zu schützen. Das sind nicht nur Altersgruppen, Ältere, die besonders gefährdet sind, sondern eben auch Menschen mit Vorerkrankungen, Menschen, die beruflich auch den Abstand nicht halten können, wie Erzieherinnen oder Lehrkräfte oder medizinisches Personal natürlich. Und erst wenn wir diese Gruppen tatsächlich auch alle geimpft haben, dann können wir die Impfreihenfolge insofern freigeben, als dann auch noch mal völlig richtig die Betriebsärzte auch ins Spiel kommen. Und da sind dann Reihenfolgen nicht mehr einzuhalten.
Also ich stelle fest, an der Stelle Übereinstimmung, möglichst schnell. Aber das, was da beschlossen wurde, ist sinnvoll. Heißt ja auch spätestens im Juni. Also wenn es schnell geht, klappt es ja vielleicht dann doch noch mit dem Mai. Nächste Frage: Sollen die Geimpften ihre Rechte zurückbekommen? Wie schnell soll das gehen und welche Rechte?
Ja, also zunächst muss man, glaube ich, die Debatte mal vom Kopf auf die Füße zurückstellen. Es geht gar nicht darum, Rechte zurückzubekommen, sondern dass der Staat dann nicht mehr rechtfertigen kann, einzugreifen. Infektionsschutzrecht ist Gefahrenabwehrrecht. Und wenn von einem Menschen keine Gefahr mehr ausgeht, dann kann man auch nicht mehr so in seine Rechte eingreifen. Insofern steht das auch nicht im Belieben, im Ermessen jetzt der Politik, sondern es wird irgendwann auch zu einer verfassungsrechtlichen Pflicht, dass man in die Grundrechte von Menschen, die selbst...
Darf ich mal nachfragen? Ja. Heißt das dann Rückgabe der Rechte sofort im Prinzip für diejenigen, die zweimal geimpft sind?
Na, es muss natürlich nachweisbar sein, da muss die wissenschaftliche Evidenz da sein, dass der Effekt dann auch da ist, aber dafür spricht offenbar viel. Und dann ist es keine Frage von politischer Großzügigkeit oder so, sondern von verfassungsrechtlicher Pflicht. Weil wenn jemand von jemandem keine Gefahr mehr ausgeht für andere, dann darf nicht mehr in dieser Weise in seine Rechte eingegriffen werden. Und das ist dafür braucht es übrigens ein gesetzliches Konzept, auch wie wir damit umgehen. Da ist jetzt steht man erst am Anfang. Damit hätte man früher beginnen sollen, sich darüber Gedanken zu machen. Aber das ist eine wichtige Sache, dass wir erstmal den richtigen Ausgangspunkt haben. Die Pandemie ist ein besonderer Grund, tiefer in die Grundrechte einzugreifen, als es in Normalsituationen der Fall ist. Und sobald jemand keine Gefahr mehr für andere darstellt, liegt die Begründungslast, die liegt immer beim Staat und nicht beim Grundrechtsträger.
Frau Esken, das RKI hat sich ja jetzt aus der Deckung gewagt. Das wurde heute auch mehrfach zitiert in der Ministerpräsidentenkonferenz und in der Pressekonferenz danach. So wie es aussieht, dürfte von zweifach Geimpften keine besondere Gefahr mehr ausgehen. Also das sind schon sehr starke Argumente in Richtung Öffnung, Lockerung der Beschränkungen. Stimmen Sie da, Frau Teuteberg, zu, so wie Sie es gesagt haben?
Also grundsätzlich mal auf jeden Fall geht es darum, dass der Staat diese Einschränkungen immer auch besonders begründen muss. Auch alle anderen Grundrechtseinschränkungen, die der Staat vornimmt, macht er ja häufig auch, weil auch Grundrechte gegeneinander abgewogen werden müssen. In dem Fall zum Beispiel der Gesundheitsschutz muss abgewogen werden gegen die Freiheitsrechte, die Freiheit des Aufenthalts, der freien Bewegung, der Arbeit und vieles mehr. Und insofern kommt es natürlich darauf an, dass wir dort auch die richtige Abwägung treffen. Ansonsten sind die Maßnahmen dann auch nicht mehr verhältnismäßig. Da würde auch jedes einfache Gericht dann auch eingreifen können. Das ist ja oft genug auch in den Ländern dann geschehen, wenn die Länder entsprechende Verordnungen erlassen haben, wo eben immer deutlich war, es sind die milderen Mittel nicht gegriffen worden, sondern sofort der hohe Eingriff. Und da wurde dann die Verhältnismäßigkeit in Frage gestellt. Und es geht natürlich auch um Wirksamkeit. Aber die Gefahr, die vom Einzelnen ausgeht, ist nicht das einzige Argument, sondern es geht natürlich auch um die Gesamtlage. Und solange eben sehr wenige Menschen schon zweifach, ich meine, wir haben schon länger jetzt 3-4% der Menschen zweifach geimpft, selbst wenn da die wissenschaftliche Evidenz da gewesen wäre, hätten wir schlecht öffnen können bei Inzidenzen von, sagen wir mal, 160, 170 und vor allem auch im exponentiellen Wachstum, dann für eine sehr kleine Bevölkerungsgruppe
Gaststätten zu öffnen.
Würde ja keinen Sinn machen, vor allem, weil wir auch nicht in der Lage sind, das jetzt durch Polizeikräfte zu überprüfen und jeweils die Leute zu kontrollieren. Das heißt, wir haben ja auch eine Gesamtverantwortung und nicht nur die Verantwortung für den Einzelnen, von dem keine Gefahr ausgeht, um dort die Infektionen zu verhindern.
Lassen Sie mich mal da einhaken. Ja? Also wir haben eine ganze Reihe von doppelt Geimpften in der älteren Generation. Warum also kein Tanztee für Senioren?
Die ganze Reihe der doppelt Geimpften betrifft gerade mal dennoch erst 5 oder 6%. Das heißt, diese Veranstaltungen wären möglich. Dann haben Sie aber dort Menschen, die dort arbeiten müssen, um dort auch zu bedienen, um dort Musik zu machen. Sonst findet kein Tanztee statt. Bei mir zu Hause gibt es sowas. Insofern kenne ich mich aus. Ich glaube, wir müssen insgesamt die pandemische Lage und das Infektionsgeschehen besser unter Kontrolle bekommen, bevor wir solche Überlegungen anstellen. Deswegen tun wir es auch heute, weil wir auf einem guten Weg sind. Jetzt mit über 20% Erstgeimpften und mit einer erklecklichen Anzahl von Zweitgeimpften, da auch weiterzukommen und tatsächlich dann auch öffnen zu können.
Das ist mir zu ambitionslos. Also natürlich hat es was damit zu tun, wie viele Menschen sind tatsächlich geimpft, man muss alles bedenken. Aber das, wer geimpft ist oder nicht, lässt sich ja ganz leicht nachweisen. Lässt sich genauso leicht nachweisen, wie ob jemand frisch getestet wurde und ein negatives Testergebnis vorweisen kann, bevor er in eine Einrichtung geht, eine Dienstleistung in Anspruch nimmt oder sich mit anderen trifft. Und insofern ist das wieder symptomatisch dafür, dass die Große Koalition hier immer hinter der Lage ist und eigentlich sehr spät anfängt, Dinge, die absehbar sind, anzugehen. Das ist so ähnlich wie die Debatte darum, letztes Jahr im Frühjahr, wie organisieren wir Schulunterricht, sobald das wieder möglich ist. Da hätte man auch die ganzen Wochen im Frühjahr des ersten Lockdowns viel schneller nutzen müssen, auch wenn man es nicht sofort umsetzen kann, sich die Gedanken zu machen, welche Art Wechselunterricht oder Beginn mit welchen Klassenstufen. Da sind Wochen vergangen, bis dann die Republik sich über die Vorschläge der Leopoldina Anfang Mai dann nochmal gestritten hat, ob das jetzt die richtige Priorität ist. Dabei hätte man den ganzen April schon für diese Überlegungen nutzen können. Ich kann mich nur erinnern, damals wurden ernsthafte Diskussionsvorschläge als Öffnungsdiskussionsorgien auch gerne verunglimpft. Also das Bewusstsein dafür, dass man sich gerade, weil man verantwortlich handeln will, vorher auch auseinandersetzen muss mit den Fragen, die sich stellen, mit den Zielkonflikten, mit den ethischen Problemen. Und dieses Thema, dass wir irgendwann ein gesetzliches Konzept brauchen, wie sieht es aus mit den Freiheitsrechten der Geimpften und der Genesenen? Das ist auch ein Thema, was jetzt seit Monaten bekannt ist. Und die Große Koalition beginnt gerade erst die Diskussion darüber. Da könnten wir schon weiter sein.
Ja, weil wir auch lange darüber nachgedacht haben und die Wissenschaft lange darüber nachgedacht hat, inwieweit können wir denn tatsächlich nachweisen, dass Geimpfte auch von Geimpften auch wirklich keine Gefahr ausgeht. Hat ja auch was mit den Mutationen zu tun. Das ist auch unklar, lange unklar gewesen, ob möglicherweise Mutationen, Impfungen gegen Mutationen nicht helfen und die Geimpften dann wieder infektiös sind. Auch das ist weiterhin übrigens unklar. Aber weil Sie jetzt auf die Schulen zu sprechen kamen, ich habe sehr früh schon auch solche Modelle rein philosophisch debattiert auf der Bundesebene, weil ehrlich gesagt, da sind wir nicht für zuständig. Ich habe Wechselmodelle empfohlen, ich habe auch Projektunterricht empfohlen, weil da nicht so viele verschiedene Lehrkräfte in die Klassen kommen, aber am Ende sind die Länder für die Bildung zuständig, in diesem Detail. Ja,
aber also es ging um die gesellschaftliche Debattenbereitschaft, ja, also dass nicht sofort, als ehrenrührig diffamiert wird, ja, wenn man über Lösungen diskutieren will, bevor die Lage da ist. Wenn man einfach, so wie es in der Demokratie vorgesehen ist, auch die Debatte, auch den zivilisierten Streit sozusagen als Verfahren sieht, um zu guten Lösungen zu kommen, Argumente abzuwägen. Und da kann man zum Beispiel über diese verschiedenen Möglichkeiten, wie organisiert man Unterricht, auch schon in den Wochen debattieren, in denen man noch sozusagen auf die Inzidenz hinarbeitet, ab der es verantwortbar ist.
Wie gesagt, ich
viele hab's getan. Schulen standen ziemlich unvorbereitet dann da, beziehungsweise die Kultusbürokratien in den Ländern. Da hätte man sich in den 2 Monaten Lockdown schon mehr an Konzepten wünschen können. Und das ist so ein Grundphänomen in dieser Pandemie, dass bei aller Notwendigkeit von kluger, entschlossener Pandemiebekämpfung wir doch weiter sein müssten mit der Datenlage, mit dem Dazulernen. Wie können wir Dinge wieder verantwortlich mehr öffnen? Und das ist nicht zufriedenstellend. Die Datenlage nach über einem Jahr Pandemie, das hat doch jeder Verständnis. Deshalb haben wir auch zugestimmt am Anfang, dass man bei unsicherer Datenlage sehr viel undifferenzierter handeln muss, um erstmal mit einer sehr riskanten Lage umzugehen. Aber je weiter man ist, desto größer wird die Begründungspflicht und auch die Pflicht, die Dinge zu erheben und zu begründen.
Das ist vollkommen richtig, Frau Teuteberg. Nur es ist einfach nicht so, dass wir jetzt so gut wie alles wissen. Die Datenlage ist auch deswegen unklar, nicht nur deswegen, weil wir sie nicht erheben, sondern weil sie auch in Bewegung ist. Gerade durch die Mutationen. Und zu unterstellen, die Debatte hätte nicht stattgefunden, ist nicht ganz ehrlich. Sie hat sowohl im Parlament stattgefunden, selbst im Parlament haben wir früh über die Konzepte des Schulunterrichts debattiert, obwohl wir gar keine Zuständigkeit haben, als auch natürlich in den Ländern, in den Fachkreisen ist debattiert worden. Aber die Kultusminister sind zu unterschiedlichen Auffassungen gekommen. Wenn am Ende die Debatte nicht zu Ihrer Überzeugung führt sozusagen und zu Ihrer Meinung, dann hat sie aber dennoch stattgefunden.
Ich würde einen Aspekt bei der Frage Rückgabe der Freiheitsrechte noch gerne thematisieren. Ist die Regierung, ist die Koalition vielleicht auch deshalb zögerlich, weil sie Angst hat vor der dann unweigerlich kommenden Gerechtigkeitsdebatte? Jetzt wurden die schon zuerst geimpft und dann haben die auch noch mehr Rechte als ich.
Ja, die Gerechtigkeitsdebatte ist natürlich deshalb schwierig, weil ich noch keinen Zugang zu einer Impfung habe, ja, und mir dann doch die Frage stellen muss, wenn ich diese Gerechtigkeit nicht herstellen kann, weil man mir die Impfung verweigert, in Anführungsstrichen, weil ja der Impfstoff noch nicht da ist, wie kann dann diese Privilegierung, diese scheinbare Privilegierung zustande kommen?
Also die Frage ist ja, ob diese Begründung ausreicht, um Geimpften ihre Rechte zu verweigern.
Nein, nein, nein. Das ist aber auch nicht die Begründung, sondern die Begründung ist, dass insgesamt die pandemische Lage nicht dazu geeignet ist, um jetzt solche Öffnungen zu ermöglichen. Wir haben ja schon Anfang März in der Ministerpräsidentenkonferenz Stufenpläne für Öffnungen auch vereinbart, die dann sowohl für Getestete als auch für Geimpfte gelten könnten, aber nur natürlich bei Inzidenzen unter 100. Und da sind wir weit, weit, weit von entfernt. 85% aller Landkreise sind, glaube ich, derzeit über 100.
Aber da würde ich mal nachfragen. Kann man denn die Rückgabe der Rechte, die Wiedereinsetzung der Freiheitsrechte abhängig machen von einer Inzidenz, wenn von einem zweifach Geimpften gar keine Gefahr mehr ausgeht?
Nicht auf Dauer und nicht so undifferenziert, wie das derzeit geschieht und noch vertreten wird. Denn diese Freiheitsrechte, die stehen nicht unter einer Art Gleichheits- oder Gerechtigkeitsvorbehalt. Im Gegenteil, Artikel 3 des Grundgesetzes besagt ja auch, dass man auch Ungleiches dann ungleich behandeln muss. Also wenn der Grund entfällt, in dieses Freiheitsrecht eingreifen zu dürfen, einer Bürgerin, eines Bürgers, dann müssen auch die Konsequenzen daraus gezogen werden und dann kann nicht mehr eingegriffen werden. Das heißt, natürlich erhöht das den Rechtfertigungsdruck und umso mehr ist es geboten, dass wir den Impfturbo schalten und sozusagen alles mobilisieren, was möglich ist, um ein zügiges Impftempo hinzubekommen. Aber im Umkehrschluss darf das eben kein Grund sein. Man kann deshalb nicht, dann wenn das geboten ist, wenn es nachweisbar ist, dass keine Infektionsgefahr ausgeht von bestimmten Menschen, dann darf man nicht weiter ihre Rechte da einschränken. Und deshalb ist es eben ja auch so notwendig, gerade selbst wenn die Lage jetzt noch nicht da ist, die ethischen Abwägungen, die aber darauf folgen, auf die empirische Frage, ab wann ist der Grad erreicht, für diese Debatte kann man die Zeit vorher schon nutzen. Und wenn der Zeitpunkt dann da ist, nicht erst anfangen mit der Debatte, um dann erst gesetzliche Grundlagen zu schaffen, sondern auch da müssen wir jetzt die Zeit schon dafür nutzen, um dann, wenn der Zeitpunkt jedenfalls da ist, Menschen nicht sagen, jetzt müsst ihr aber noch warten, bis wir uns mal Gedanken gemacht haben, wie wir das jetzt auch gesetzlich umsetzen. Also was mir da fehlt und wirklich ein Problem in der Debatte ist, dass der Diskurs verschoben wird, dass sozusagen doch der Eindruck entsteht, es müssten sich die Grundrechtsträger dafür rechtfertigen, dass sie ihre Grundrechte nutzen wollen und nicht der Staat, dass er sie einschränkt.
Das ist aber jetzt nochmal die Unterstellung, die Debatte hätte nicht stattgefunden. Ich erinnere mich sehr gut, dass vor etwa 4 oder 5 oder auch schon 6 Wochen der Ethikrat genau darüber, über diese Fragen getagt hat, um zum Ergebnis zu kommen, das ist zu früh. Wir können noch keine Entscheidung darüber treffen. Also die Debatte hat stattgefunden. Ja. Der Ethikrat ist ja auch ein Begleitgremium der Bundesregierung. Ja,
aber über Kriterien und Stufen muss man sich doch trotzdem Gedanken machen. Wenn der Zeitpunkt dann da ist, muss es auch umgesetzt werden.
Also wenn ich es richtig verstanden habe,
Über die Stufen hat ja die Ministerpräsidentenkonferenz Anfang März bereits entschieden.
Ja. Und die Ministerpräsidentenkonferenz hat ja heute mit der Kanzlerin, wenn ich das richtig verstanden habe, auch sehr lange diskutiert. Mhm. Und vielleicht können Sie uns da helfen. Es soll ja jetzt auf den Weg gebracht werden, eine Regelung. Ich weiß nicht, findet das in Gesetzesform statt, wie man an dieser Stelle vorgehen will.
Jetzt bin ich nicht Mitglied weder der Ministerpräsidentenkonferenz noch der Bundesregierung. Deswegen kann ich Ihnen das im Detail nicht sagen. Tatsächlich haben die sich heute länger unterhalten, aber keine sehr bindenden Beschlüsse gefasst. Da muss offensichtlich die Debatte noch weiter stattfinden. Aber ganz klar sind wir jetzt auf einem Weg, diese Fragen zu klären. Und wir müssen uns aber auch weiterhin in der Verantwortung sehen, möglichst jede Infektion zu verhindern, die wir verhindern können, möglichst jede Erkrankung zu verhindern und vor allem jeden Toten und natürlich auch die Situation weiterhin in den Intensivstationen zu sehen und dort zu schützen. Und deswegen weiterhin ist es mir ein großes Anliegen, hier deutlich zu machen, dass die Höhe der Inzidenz und die Situation der pandemischen Lage und des Wachstums der Infektion eine große Rolle spielt, auch zum Grundrechtsschutz, zum Gesundheitsschutz der Menschen.
Und an der Stelle weiten wir jetzt die Debatte und sprechen nicht mehr nur über Impfpriorisierung und Gleichstellung oder Zurückgabe der Rechte für Geimpfte, sondern reden über die Corona-Maßnahmen insgesamt und reden vor allem über die Corona-Notbremse. Ihre Fraktion, die FDP, hat dagegen gestimmt. Sie auch, unterstelle ich. Warum? Ja.
Ja, wir halten das Gesetz für unverhältnismäßig. Wir haben übrigens, wir haben vorher gesagt, haben unsere Kritik sehr konkret geäußert. Wir haben auch konkrete Vorschläge gemacht zur Verbesserung des Gesetzes, auch um es verfassungsfest zu machen. Wir haben 4 Änderungsanträge in den Deutschen Bundestag eingebracht. Die wurden auch namentlich abgestimmt. Die wurden abgelehnt von der Mehrheit. Und folgerichtig haben wir dann gegen das Gesetz gestimmt und wählen jetzt auch den Weg nach Karlsruhe. Wir haben ganz konkrete Vorschläge gemacht, unsere Kritik.
Was konkret lehnen Sie denn ab?
Insbesondere die Ausgangssperren als schon von der Wirksamkeit fragwürdige und jedenfalls unverhältnismäßige Maßnahmen. Wir haben außerdem gesagt, wir brauchen einen zuverlässigeren Indikator als die 7-Tage-Inzidenz. Wir brauchen weitere Faktoren, eine gewichtete Inzidenz, um so tiefgreifende Maßnahmen damit zu begründen. Wir brauchen Ausnahmen für Geimpfte. Das findet man eben im Gesetz nicht. Das muss schon berücksichtigt werden. Und wir vermissen, dass es auch Testmodelle, Modellprojekte, dass die auch nicht vorgesehen sind, um genau, so wie in Tübingen beispielsweise, in Kommunen auch verantwortlich einiges zu testen. Wie können wir verantwortlich wieder Schritte der Öffnung gehen? Auch das fehlt völlig in diesem Gesetz. Es waren 4 konkrete Dinge, wo wir Anträge gestellt haben. Die sind abgelehnt worden. Wir haben also das Gesetz im Ganzen jetzt abgelehnt und gehen nach Karlsruhe dazu.
Ja, die FDP wird nicht als Fraktion klagen, sondern einzelne Abgeordnete. Mhm. Ich weiß, Lindner klagt, Kubicki klagt. Werden Sie auch klagen?
Ich hebe auch Verfassungsbeschwerde, genau. Und das ist die Klageart, die einfach hier notwendig ist. Wir klagen ja nicht, wir machen ja hier nicht geltend, dass irgendwie Rechte der Fraktion oder des Bundestages als Organ verletzt worden seien. Deshalb kommt keine Organklage in Betracht. Und für eine sogenannte abstrakte Normenkontrolle, wo man auch kontrollieren lassen kann in Karlsruhe, ob ein Gesetz verfassungsmäßig ist, dazu bräuchte es ein Quorum, mehrere Fraktionen dann auch aus der Opposition. Sondern es geht ganz konkret um den Eingriff in Grundrechte, insbesondere die Ausgangssperren. Und übrigens, so wie dieses Gesetz konzipiert ist, sind ja auch die Bürgerinnen und Bürger auf Verfassungsbeschwerden verwiesen. Da es gar nicht mehr möglich ist, so ohne weiteres vor den Verwaltungsgerichten zu klagen. Normalerweise ist es ja so, dass es Verwaltungsakte braucht, damit solche Maßnahmen umgesetzt werden. Das ist auch eine schwierige Besonderheit dieser Bundesnotbremse, dass sie sozusagen als eine Art Maßnahmegesetz unmittelbar wirkt. Das ist auch nicht so der Normalfall.
Jetzt wollen wir nicht zu sehr in die juristischen Details einsteigen, aber ich greife mal eins raus, Frau Esken. Ja. Eines der Argumente lautet ja, die Ausgangssperre, das ist unverhältnismäßig und es ist zu wenig bewiesen, dass das auch wirklich wirkt. Was sagen Sie dazu?
Also zunächst mal ist es keine Ausgangssperre, sondern eine Ausgangsbeschränkung. Wenn wir den ganzen Tag den Ausgang verbieten würden, dann könnte man von einer Ausgangssperre sprechen. Es gibt weitreichende Ausnahmen. Es sind auch noch im parlamentarischen Verfahren ja weitere Ausnahmen hineinverhandelt worden. Da kamen schon auch Vorschläge von der Opposition, von den Ländern, die wir dann mit berücksichtigt haben. Und die Verhältnismäßigkeit, die ja unter anderem auch die Wirksamkeit verlangt. Wenn eine Maßnahme nicht wirksam ist, dann kann sie gar nicht verhältnismäßig sein. Die wird zumindest von Wissenschaftlern bestätigt. Karl Lauterbach beispielsweise, der ja unser enger Berater auch in diesen Fragen ist, sagt ganz deutlich, dass eine Metastudie über die Frage der Wirksamkeit von Ausgangsbeschränkungen zu dem Schluss gekommen ist, dass die durchaus wirksam ist. Man kann natürlich die Frage stellen, sind Menschen, die sich im Freien begegnen, geht für die eine große Gefahr aus? Darum geht es aber am Ende nicht, sondern es geht eigentlich darum, dass man abendliche und nächtliche Begegnungen auch in privaten Räumen verhindern will, die natürlich stattfinden und die eben durch eine solche Ausgangsbeschränkung dann auch eingeschränkt werden.
Also zum einen gibt es ja auch eine Menge Experten, die das Gegenteil sagen, die von einer sehr geringen, wenn überhaupt, Wirksamkeit ausgehen. Und darüber hinaus gilt ja auch, selbst wenn sie wirksam wäre, ist sie noch nicht allein deshalb verhältnismäßig.
Das ist richtig, aber das ist die Voraussetzung, wurde ich gefragt.
Das ist die Voraussetzung, damit sie überhaupt geeignet sein kann zum Infektionsschutz. Das ist schon fraglich, weil eben die Infektionsgefahr ja in erster Linie davon ausgeht, dass Menschen sich in Innenräumen begegnen und nicht an frischer Luft. Und zum Zweiten kommt dann noch hinzu, dass später ja sich die Frage stellt, wie angemessen ist es, selbst wenn es wirken würde. Es bedeutet eben auch, dass für viele Menschen ist der abendliche Spaziergang auch noch das letzte Highlight des Tages, möglicherweise der entscheidende Ausgleich, nachdem man den ganzen Tag Homeschooling und Homeoffice hatte. auch Eltern, gerade die ihre Kinder dann erstmal zu Bett bringen müssen, ehe sie vielleicht auch mal noch mal an die frische Luft gehen können. Und das steht nicht im Verhältnis. Ich finde, da stellt sich auch die Frage, ob man nicht auch viele Menschen, die sich eben genau sehr solidarisch und diszipliniert an die Regeln halten, sehr frustriert, für die das noch ein wichtiger Ausgleich ist. Nur weil man an anderer Stelle, wo einige wenige sich unvernünftig verhalten, das nicht anders in den Griff kriegt oder nicht kontrolliert. Das ist unverhältnismäßig und deshalb nutzen wir auch die Rechtsschutzmöglichkeiten, die unser Rechtsstaat bietet. Aber uns wäre noch lieber, das ist ja unser Auftrag als Gesetzgeber, dass wir das selber schon bei unseren Entscheidungen berücksichtigen und sehr viel intelligentere Maßnahmen vorsehen. Das ist das, was uns umtreibt. Wir müssen doch nach einem Jahr Pandemie intelligenteres haben als die Holzhammer-Notbremse oder die Bazooka des Finanzministers. Das sind alles sehr archaische Instrumente. Wir wollen da intelligentere, zielgenauere Instrumente.
Also ich denke doch, dass man auch den Koalitionsfraktionen unterstellen darf, dass die sich genau anschauen, was sie tun. Wir haben natürlich auch von unseren verfassungsrechtlichen Fachleuten prüfen lassen, was wir dort tun. Und ich hatte ja vorher auch schon gesagt, die Frage der Verhältnismäßigkeit hat nicht nur mit Wirksamkeit zu tun, sondern auch mit der Frage, sind denn mildere Mittel bereits ergriffen worden? Und die milderen Mittel sind ja durchaus da. Es gibt ja Regeln zur Schulschließung, es gibt Regeln zur Schließung von Gastronomie, von Einzelhandel und vielem anderem mehr. Das heißt, die Testpflicht in den Unternehmen, die Homeoffice-Pflicht in den Unternehmen, die Testpflicht in den Schulen, das sind ja alles auch sehr, sehr starke, auch in Freiheitsrechte übrigens eingreifende Mittel, die auch ergriffen worden sind und zusätzlich eben diese Kontaktbeschränkung und der abendliche Spaziergang ist ja eben gerade erlaubt.
Wenn Sie
gestatten, bis 24 Uhr übrigens.
Wenn Sie gestatten, würde ich da mal gerne einhaken und einen Blick werfen auf den Bundesrat. Der hat nämlich in der letzten Woche diesem Gesetz zugestimmt, hat es passieren lassen. Aber ganz erstaunliche Äußerungen haben wir da gehört von den beteiligten Ministerpräsidenten. Das will ich jetzt gerne mal zitieren mit Hilfe einer Grafik. Das können wir uns jetzt hier anschauen. Ich beginne mit Rainer Haseloff, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt. Der spricht von einem Tiefpunkt der föderalen Kultur. Volker Bouffier, Ministerpräsident Hessen. Die tiefgehendsten Einschnitte in die Grundrechte, die es jemals gegeben hat, müssen Sie jetzt nichts dazu sagen, das ist ja CDU, aber jetzt komme ich auch noch mit einem SPD-Ministerpräsidenten. Stefan Weil hat nämlich gesagt, wir wissen alle, dass die Verfassungsmäßigkeit dieser Regelung fraglich ist. Da hat er sich geäußert über die Notbremse und speziell über die Ausgangssperre. Das sind ja schon ganz erhebliche Bedenken, die da von den Ministerpräsidenten geäußert werden. Und die kommen alle von den Koalitionsfraktionen.
Natürlich gibt es erhebliche Bedenken. Deswegen ist den Kollegen und Kolleginnen im Bundestag ja auch durchaus unbenommen und auch anderen Bürgern sich dieser Klage jetzt anzuschließen. Das ist ja in Ordnung. So wie in Bundesländern als zum Teil Ausgangsbeschränkungen verordnet wurden, durch das Infektionsschutzgesetz ja auch getragen, die in Teilen aufgehoben wurden von Verwaltungsgerichten, weil eben genau, wie ich vorher schon sagte, die milderen Mittel noch nicht angewandt worden sind. Aber Peter Tschentscher beispielsweise plädiert durchaus für eine Ausgangssperre. Er hätte auch für eine schärfere Ausgangssperre plädiert und hat die auch angewandt und hat die auch durchgesetzt bekommen vor Gericht.
Frau Teuteberg, dieses Gesetz ist jetzt durchgegangen, weil es einen breiten Unmut in der Bevölkerung gab, dass da im Prinzip jedes Bundesland gemacht hat, was es wollte. Tag 1 Ministerpräsidentenkonferenz hat A beschlossen und dann haben die Länder B gemacht. Dieser Wunsch in der Bevölkerung, ist der stark genug und berechtigt genug, um die Länder so zu entmachten, wie das jetzt geschehen ist?
Also das Bedürfnis nach Nachvollziehbarkeit, nach Einheitlichkeit im Sinne von klaren Regeln, die man verstehen kann, das ist berechtigt. Aber dieses Gesetz ist kein guter Beitrag dazu, weil es eben so viel Rechtsunsicherheit schafft. Es sollte nicht so sein, dass Politiker sehenden Auges was beschließen, dessen verfassungsrechtliche Fragwürdigkeit sie gerade selber ausdrücken, so wie die Ministerpräsidenten, die sie gerade zitiert haben. Es ist ja so, dass die Länder schon heute alle Möglichkeiten haben. Und es ist dann Aufgabe von Politik, das zu erklären. erklären, warum ergreifen wir die einen Maßnahmen oder die anderen nicht? Warum ist die Lage so, dass das notwendig ist oder nicht? Das ist insofern keine Sternstunde, sondern ein Zeichen von offenbar mangelndem Rückgrat, das zu erklären, was man zu tun hat. Denn ich sag mal, es wird auch so ein falscher Popanz aufgebaut. Es gibt die Möglichkeit, entschlossen und flexibel zu handeln. Schleswig-Holstein zeigt das zum Beispiel, dass man zwar einschneidende Maßnahmen dann ergreift, wenn das wirklich mal in einem einzelnen Landkreis notwendig ist oder so wegen der Inzidenz. Aber deshalb muss man jetzt nicht so tun, das bundesweit so einheitlich zu machen, sondern es muss ja bundeseinheitliche Kriterien geben. Dafür setzen wir uns auch schon seit langem ein. Aber die müssen trotzdem lageangemessen regional angewendet werden. Und dafür hätten wir kein Bundesgesetz in dieser Form gebraucht. Denn die Länder haben alle Kompetenzen schon heute und können alle möglichen Maßnahmen ergreifen. Das zeigt einfach eher diese Verschiebung auch im Diskurs, dass es offenbar vermeintlich möglichst harte Maßnahmen möglichst undifferenziert, anstatt zu sagen, wir haben doch die Mittel schon heute in der Hand. Und das könnten die Bundesländer anders umsetzen. Dann hätten wir jetzt diese Notbremse so gar nicht gebraucht.
Das ist doch gar nicht richtig, Frau Teuteberg, weil wir tatsächlich landkreisscharf abhängig von den Inzidenzen diese Maßnahmen ja vorschreiben und nicht etwa flächendeckend im Land, weil wir jetzt im Bund in Berlin beschließen, dass es so sein muss, sondern abhängig von der Situation.
Aber diese Möglichkeiten sind schon heute da. Die Länder sind zuständig nach unserer föderalen Ordnung
und die hätten schon heute Möglichkeiten. Gültigkeit hat. Deswegen sind die jetzt sehr klar da. Vorher hatten wir eine Situation, dass wir über das Infektionsschutzgesetz die Länder ermächtigt haben. Und die haben ja zum Teil dann die Ermächtigung für die Verordnung an die Landkreise weitergegeben. Und dort wurde eben nicht durch die Bank so klar und rechtssicher und vor allem auch nachvollziehbar und nach Regeln vorgegangen, wie es notwendig gewesen wäre. Deswegen hatten wir eine sehr gefährliche Infektionslage. Wir hatten Hilferufe aus sehr, sehr vielen Intensivstationen von Menschen, die seit Monaten 12 Stunden pro Tag arbeiten. Und da konnten wir nicht weiter zusehen.
Ich würde gerne noch über die Kampagne der 50 Schauspielerinnen und Schauspieler reden, die übers Wochenende sehr viel Resonanz gefunden haben unter dem Stichwort alles dicht machen. Die Reaktionen waren sehr heftig, sowohl pro als auch contra. Wie schätzen Sie es ein? War das ein guter Beitrag zur Debatte?
Also ich glaube, dass es kein Beitrag zur Debatte war, der auf eine Art die Positionen zusammengeführt hat, sondern im Gegenteil, der sehr viel Öl ins Feuer gegossen hat und insofern einigermaßen problematisch. Auf der anderen Seite kann ich gut nachvollziehen, dass sehr, sehr viele Menschen sehr müde und im Übrigen auch wütend. Wir haben dann eine interessante Wortschöpfung ja im Netz gefunden. Die Leute sagen, sie seien wütend darüber sind, wie eben die Pandemie noch sehr lange andauert, wie wir sehr lange auch Einschränkungen unseres persönlichen Lebens und unserer Freiheit hinnehmen müssen und gleichzeitig auch die Bedrohung durch die Pandemie, die Bedrohung durch die einzelne Erkrankung, durch Langzeitfolgen, auch durch natürlich Todesfälle weiterhin miterleben müssen. Das drückt aufs Gemüt. Und es drückt auch aufs Gemüt, dass uns Kunst und Kultur fehlen, dass uns die gastronomische Kultur fehlt, dass uns persönliche Begegnungen fehlen, dass wir viel zu sehr ganze Tage lang in Bildschirme starren und mit sowas Ähnlichem wie Menschen sprechen, die dort dargestellt sind. Das tut ja allen auch weh. Ja, und deswegen kann ich auch nachvollziehen, dass man da überschießt. Aber ich glaube, diese Damen und Herren haben sich auf eine Art und Weise auch instrumentalisieren lassen, wo sie sich anfangs nicht darüber im Klaren waren. Der eine oder die andere hat ja mittlerweile auch zurückgezogen.
Debattenkultur oder falsches Zeichen an die Opfer?
Also es ist weder blindes Verteidigen noch Verdammen dieser Aktion wäre angemessen, sondern es gilt Kunst- und Satirefreiheit und Meinungsfreiheit. Und die Videos sind sehr unterschiedlich, die kann man auch unterschiedlich bewerten, aber überzogen sind definitiv die Reaktionen. Ich finde es absolut inakzeptabel, wenn da ernsthaft gefordert wird, berufliche Konsequenzen für Schauspieler, weil einem ein Video nicht gefällt. Es ist schon wichtig, dass Kunst sich da artikulieren kann. Ich glaube, wir müssen zwei Dinge in der gesellschaftlichen Debatte besser hinbekommen, die mir große Sorgen machen. Das eine ist, Diejenigen, die leichtfertig mit Diktatur vergleichen sind, denen muss man sagen, sie mögen die Kirche im Dorf lassen. Unangemessene Vergleiche passen nicht. Ich wünsche mir aber auch mehr Sensibilität bei einigen dafür, dass es auch unter demokratischen Verhältnissen undemokratische Verhaltensweisen Einzelner oder von Gruppen geben kann. Auch da, wo man keinesfalls von Diktatur oder Zensur reden darf, kann es trotzdem Konformitätsdruck, auch illiberales Debattenverhalten geben. Und auch das muss dann thematisiert werden. Nur weil es nicht gleichzusetzen ist mit Diktaturen, heißt das nicht, dass es nicht kritikwürdig wäre. Und das müssen wir besser hinbekommen. Und die Differenzierung in der Debatte zwischen einerseits entschlossener und kluger Pandemiebekämpfung und dem Ernst der Lage, den man nicht leichtfertig anderen Debattenteilnehmern absprechen sollte, und andererseits einer schleichenden Gewöhnung ans Übermaß, daran eher sozusagen harte Maßnahmen, die über das hinausgehen, was verhältnismäßig ist. Das wird manchmal auch gerne moralisch überhöht und anderen schnell vorgeworfen, den Ernst der Lage nicht zu sehen. Ich finde, da brauchen wir auch mehr Respekt in der Debatte. Nicht jeder, der Maßnahmen kritisiert, ist deshalb ein Corona-Leugner oder es gibt noch schlimmere Begriffe. Das müssen wir auch hinbekommen. Wir dürfen gerade übrigens, weil die Grundrechte so wertvoll sind, dürfen wir sie nicht mit den Vertretern des Abstrusen, mit denen die Verschwörungstheorien vertreten oder Extremismus, damit dürfen wir die Grundrechte nicht alleine lassen, indem wir jeden, der kritische Fragen stellt, in diese Ecke schieben.
Da ist schon viel Problematisches in die Debatte reingekommen. Das ist aber kein ganz neues Phänomen. Nur es kommt eben obendrein dazu, dass die Gemütslage sehr, sehr vieler Menschen in Deutschland mittlerweile einen gewissen Schaden genommen hat. Und deswegen sind wir auch alle etwas empfindlicher. Ich glaube, die Stimmen, die jetzt nach Berufsverboten und Ähnlichem rufen, das ist natürlich verwerflich, aber die sind nicht in der Mehrzahl, sondern in der Hauptsache ging es einfach um Kritik. Und das ist nur wiederum auch eine Debatte, die sehr viel geführt wird. Ist eigentlich schon eine Einschränkung der Meinungsfreiheit da, nur weil man Kritik erhält? Ich glaube nicht.
Und wir sollten so weit sein im Zuge der Aufklärung, dass wir Meinungen an der Qualität des Arguments messen und nicht daran, wer dazu Beifall klatscht, weil das ist per se weder positiv noch negativ ein Beweis für die Qualität oder Nichtqualität eines Arguments. Dann würde man übrigens sogar denjenigen die Deutungshoheit darüber geben. Indem sie Beifall klatschen, können sie eine Meinung diskreditieren. Mhm. Also davon müssen wir auch wegkommen, von diesen Reflexen.
Mhm. Das können wir vielleicht als Schlusswort für diesen Teil der Debatte stehen lassen, weil wir haben noch knapp 10 Minuten und da würde ich doch zu gerne noch einen kurzen Blick werfen auf die Kanzler, Kanzlerinnen, Kandidaten. Seit einer Woche wissen wir jetzt Bescheid. Ich beginne mal mit Ihnen. Die FDP kann das ja Ganze von der Außenlinie etwas betrachten. Welche Partei, Grüne, Union und SPD, hat denn den Auswahlprozess am besten bewältigt?
Ach, wir beschäftigen uns damit. Wir wollen gar nicht an der Außenlinie stehen, sondern mitten im Spiel, was die Fragen, die unser Land bewegen, angeht. Da gibt es nämlich eine Menge zu tun. Und da haben wir unser Programm kürzlich vorgestellt und werden das jetzt auch auf einem Bundesparteitag beraten und beschließen. Wir empfehlen, dass wir uns noch viel mehr mit den Inhalten beschäftigen, denn das wird für unser Land ganz entscheidend, wie diese Bundestagswahl ausgeht. Es steht da viel auf dem Spiel. Nicht erst seit Corona, aber auch im Zuge von Corona wird eine ganze Menge in Frage gestellt, was unsere liberale Demokratie, aber auch die soziale Marktwirtschaft und vieles mehr angeht. Und da kommt es drauf an, welche Mehrheiten da erreicht werden. Und wir wollen so viel wie möglich liberale Politik.
Aber so ganz unwichtig sind die Personen nicht. Deswegen haben die drei Parteien ja auch einen Kanzlerkandidaten, eine Kandidatin gekürt. SPD und Union geht es da ein bisschen ähnlich, langer Prozess. Und am Ende gibt es einen Kanzlerkandidaten, der durch diesen Prozess ziemlich beschädigt wurde.
Das ist tatsächlich der Fall für die Union, das ist richtig. Die CDU und CSU haben sich ein wirklich unwürdiges Schauspiel geliefert in den letzten Tagen und Wochen.
Und Olaf Scholz wurde durch den Auswahlprozess in der SPD nicht geschädigt?
Nein, in keinster Weise. Sie glauben, Sie sprechen jetzt natürlich von dem Auswahlprozess des Parteivorsitzes. Es war ein Mitgliedervotum. Das ist kein ungewöhnlicher Prozess, sondern es ist eine Wahl gewesen. Und die Nominierung des Kanzlerkandidaten ist nun wirklich ein Prozess gewesen, der Olaf Scholz alle Wertschätzung entgegengebracht hat, die er auch als Regierungsmitglied, als Vizekanzler
und als Fähiger. Aber er geht jetzt ins Rennen als einer, der gut genug ist für den Kanzlerkandidaten, aber nicht gut genug war für den Parteivorsitz. Er ist
genau der Richtige, um dieses Land zu führen als Kanzler. Deswegen haben wir ihn als Kanzlerkandidaten aufgestellt und die gesamte Partei steht hinter ihm. Und es ist ein guter Weg gewesen. Jetzt ist es aber auch schon viele Monate her und wir haben aus gutem Grund uns so früh entschieden im August letzten Jahres und haben uns dann auf den Weg gemacht, unsere Programmatik auch aufzustellen, darüber nachzudenken, was braucht dieses Land eigentlich auch nach der Pandemie, aber auch aus der Pandemie heraus für ein Programm und welche Konzepte sind notwendig, welche Herausforderungen stellen sich in diesem Land und welche Politik ist dafür notwendig. Wir haben sowohl die Hände und den Kopf frei für den Bundestagswahlkampf, als auch jetzt schon seit Monaten verantwortungsvoll und ohne jede interne Personalauseinandersetzung weiterhin verantwortungsvoll zu regieren. Und das ist ja auch dringend notwendig gewesen.
Trotzdem fahren Sie bei 15% und die Grünen haben einen Hype. Haben Sie da eine Erklärung dafür? Das muss Sie doch fürchterlich kränken.
Ja gut, ich meine, das sind Momentaufnahmen, die wir in anderen Wahlkämpfen ja auch schon, auch im eigenen Leib übrigens, erfahren haben. Hypes sind Momentaufnahmen. Wir werden mit Sicherheit in den kommenden Monaten deutlich machen können, dass mit den Konzepten der SPD für die wichtigen Zukunftsaufgaben auch die richtigen Antworten geliefert werden und dass wir mit Olaf Scholz den richtigen Kanzlerkandidaten haben.
Wo ich Sie beide hier so schön zusammen habe, kann es denn sein, dass nach der Bundestagswahl Sie sich vielleicht in einer gemeinsamen Koalition begeben? Das ist ja sowas wie der Trend der letzten Wochen und Monate, dass ja nicht nur die CDU mit der FDP kann, sondern und die SPD auch nicht nur mit den Grünen und vielleicht der Linkspartei, sondern dass die Ampel ja auch ganz nett wäre. Ich beginne mal bei Ihnen. Ampel, möglich? Gute Idee?
Möglich ist das, aber es entscheidet sich für uns an den Inhalten. Und ich muss sagen, wenn es Sozialdemokraten gibt, mit denen man unser Land modernisieren kann, auch in einer Weise, wo man zum Beispiel Arbeitsplätze neue schafft, Industrien in unser Land nicht deindustrialisiert, sondern Klimaschutz verbindet mit einer leistungsfähigen Industrie, nicht von Mietendeckeln träumt, wie ich das jetzt die letzten Tage beobachten durfte, dann wäre das eine Option. Aber im Moment sieht das da nicht danach aus. Das werden die Inhalte entscheiden. Wir kämpfen mit unseren Inhalten um Stimmen der Bürgerinnen und Bürger. Wir brauchen einen Aufholwettbewerb nach Corona. Wir brauchen weltbeste Bildung. Wir brauchen übrigens eher mehr Freihandel als weniger zum Beispiel. Wir brauchen außenpolitische Verantwortung mit den USA in Europa zusammen. Da ist viel zu tun und da sind wir für die offen, mit denen wir möglichst viel von unseren Inhalten umsetzen können. Und das werden wir nach der Wahl sehen.
Bei Ihnen stehen garantiert auch die Inhalte im Zentrum. Aber genau das würde mich interessieren. Passen die Inhalte von SPD und FDP im Zweifelsfall zusammen?
Also zunächst mal würde ich sagen, es wäre für Baden-Württemberg gut gewesen, wenn dort die Ampel zustande gekommen wäre. Ich glaube, da können wir uns einig sein. Das ist aber jetzt nicht der Fall, sondern dort werden wir eine Verlängerung der grün-schwarzen Regierung sehen, wo wir auch übrigens sehr deutlich sehen können, wie es ist, wenn Grüne führend ein Land regieren. Dann ist die Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis möglicherweise schon auch öfter mal deutlich hervortretend. Und ansonsten geht es uns natürlich auch um Inhalte. Und wenn Frau Teuteberg sich mit unserem Programm so intensiv beschäftigen würde wie mit ihrem eigenen, wüsste sie, dass es dort sehr stark um Industriearbeitsplätze geht und um genau die Verbindung von Klimaschutz und Industrie. Denn anders können wir, glaube ich, in Deutschland den Klimaschutz gar nicht verwirklichen. Aber die SPD hat natürlich dort auch zugrunde liegen eine Programmatik, die die Arbeitsplätze auch mit anständiger Bezahlung und mit guter Tarifbindung in der Fläche und mit guten Arbeitsbedingungen verbindet. Und ich denke mal, da müssten wir noch ein bisschen drüber sprechen, wie diese Dinge dann auch zu verbinden sind. Es geht auch darum, dass der Staat eine massiv auch aktive Rolle einnehmen muss, sowohl in der Begleitung dieser guten, innovativen Industriepolitik, als auch bei den Investitionen. Der Staat muss in Rahmenbedingungen investieren. Dafür braucht er die Mittel. Und diese Mittel fallen nicht vom Himmel, sondern die müssen generiert werden mit einer gerechten Steuerpolitik. Und das sind vermutlich auch Themen, wo wir länger drüber sprechen müssten. Aber ehrlich gesagt, geht es doch jetzt erstmal darum, wir stehen jetzt am Beginn eines Wahlkampfs, dass die Parteien sich mit ihren Programmen aufstellen, dass sie ihre Programme ins Schaufenster stellen, auch ihr Personal, um diese Programme durchzusetzen und umzusetzen. Und dann werden wir sehen, dann wird der Wähler auch entscheiden, mit welcher Kraft welche Parteien auch ins nächste Parlament ziehen. Und dann schauen wir,
was geht. Das war zumindest keine Absage. Jetzt haben Sie noch eine ganz kurze Gelegenheit zur Antwort. Ja. Und dann sind wir auch schon
am Ende. Also weil Sie gerade am Schluss die Finanzpolitik ansprechen. Alle historische Erfahrungen hat gezeigt, man kann sich aus so einer Krise nicht heraussparen, aber man muss herauswachsen. Und um herauszuwachsen, dürfen wir nicht all diejenigen, die Arbeitsplätze erhalten und neue schaffen wollen, mit Debatten über neue Abgaben belasten. Sondern wir müssen eher entlasten, aber jedenfalls nicht über neue Abgaben reden. Und da gibt es wirklich eine Menge zu tun. Und wenn die Sozialdemokraten darüber noch mal nachdenken und auch nicht mit übermäßigen Schulden die junge Generation zu belasten, dann kann man drüber reden. Aber wir wollen da wirklich Politik, die rechnen kann.
Jetzt haben wir so ungefähr einen Eindruck bekommen, wie Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und FDP für eine Ampel nach der Bundestagswahl aussehen können. Ich darf mich bei Ihnen bedanken für diese Debatte. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wenn Sie eine Sendung unter den Linden mal verpassen, das gibt's immer im Netz auf der Phoenix Homepage und in den sozialen Medien. Bleiben Sie gesund.